Deutschlandfunk, kontrovers.
Und am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Herzlich willkommen. Es ist jetzt genau eine Woche her, dass Annegret Kramp-Karrenbauer die Reißleine gezogen hat, nachdem das politische Beben in Thüringen, nämlich die Wahl des FDP-Abgeordneten Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten mithilfe der Stimmen der AfD, auch in Berlin schwerste Erschütterungen ausgelöst hatte. Die glücklose Parteivorsitzende hat also faktisch hingeworfen und will jetzt nur noch den anstehenden Auswahlprozess mit begleiten. Erste Gespräche mit den Kandidaten, die finden in dieser Woche bereits statt, denn es sind nur Männer. Friedrich Merz, unfreiwillig vom Unionsfraktionsvorsitz, vor 18 Jahren zurückgetreten und seither schärfster Kritiker von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Armin Laschet, der CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, eher in der politischen Mitte zu verorten. Und dann ist da noch Jens Spahn, der 39-jährige Gesundheitsminister, dem im Rennen um die AKK-Nachfolge eher nur Außenseiterchancen eingeräumt werden. Aber längst geht es bei der Kandidatenfrage nicht nur um die Personen, sondern auch um die Inhalte. Die CDU ist tief gespalten. Viele vermissen nach 14 Jahren Merkel-Kanzlerschaft den eigenen Markenkern, das konservative Profil. Dazu kommt dann noch die politische Konkurrenz der AfD, die der CDU vor allem in Ostdeutschland empfindliche Niederlagen zugefügt hat. Wie also soll es die CDU künftig halten mit den Rechtsaußen? Die Antwort darauf, sie fällt nicht eindeutig aus, zumal etwa die sogenannte Werteunion mit ihren knapp 4000 Mitgliedern gegenüber der AfD wenig Berührungsängste zeigt. Die Lage, sie ist höchst verfahren, zumal sich die Neubesetzung der CDU-Parteispitze ja auch direkt auf die Arbeit der Großen Koalition auswirken dürfte. Wer also sollte die CDU in Zukunft führen? Kann ein Team funktionieren? Benötigt die Partei ein schärferes Profil? Und was wird von der Ära Angela Merkel am Ende übrig bleiben? Machtvakuum in der CDU, Abschied von der Mitte, so ist die heutige Kontroverssendung überschrieben. Meine Gäste, die will ich Ihnen vorstellen, da ist Gero Neugebauer, er ist Politikwissenschaftler, früher an der FU Berlin hat er gearbeitet und er ist zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio. Herr Neugebauer, herzlich willkommen.
Danke, Herr Münchenberg, guten Morgen.
Guten Morgen. Dann Ruprecht Polenz, ehemaliger CDU-Generalsekretär, zugeschaltet aus Münster. Herr Polenz, auch Ihnen einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Münchenberg.
Und wir haben noch Christian Wagner, er ist ehemaliger CDU-Fraktionsvorsitzender in Hessen und heute Mitglied auch der sogenannten Werteunion, zugeschaltet aus dem hessischen Linden. Herr Wagner, auch Ihnen herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Münchenberg.
Ja, an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wie immer herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Das kostenfreie Hörertelefon hat die Nummer 00800 44 64 44 64. Noch einmal die Nummer für das Hörertelefon, die 00800 44 64 44 64, oder Sie schreiben uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Die E-Mail-Adresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Ja, und uns haben heute Morgen bereits einige Höreranrufe auf unserem Anrufbeantworter zu unserem heutigen Thema erreicht und da wollen wir mal ganz kurz reinhören.
Kicken in Aachen. Ich glaube gar nicht, dass es ein Machtvakuum gibt, sondern die Mitglieder, und ich bin ein solches gewesen, die wünschen sich nur, dass die bleierne Zeit der Ära Merkel endlich vorbei ist.
Schulz, Jugendheim, wir haben schmerzlich miterleben müssen, wie die CDU unter Merkel den rechten Flügel aufgegeben hat und damit die AfD erst zu dem gemacht hat, was sie geworden ist. Eine neue CDU-Führung muss unbedingt wieder den Flügel zurückgewinnen, den einst Leute wie Drecker oder Roland Koch repräsentiert haben.
Petzold-Turnau. Frau Merkel hat sicher ihre Verdienste, aber sie hat auch auf lange Sicht einen Fehler gemacht, überhaupt kein Programm mehr gehabt zu haben, außer eine sanfte SPD. Da hätte sie Ehrenvorsitzende werden können. Die CDU muss wieder ein Programm kriegen und sich absetzen von anderen Parteien, sowohl rechts als links. Und dazu gehört jemand, der auch klare Kante zeigen kann, das ist der Herr Merz.
Günter Lucht, ich finde es also sehr gefährlich, wenn Herr Merz Bundeskanzler würde. Frau Merkel hat in mühevoller Kleinarbeit es geschafft, so gefährliche Leute wie Herrn Merz und andere aus den Machtzentren zu entfernen. Und wenn das wiederkommt, halte ich das für Deutschland ganz schlimm, weil dann also Finanzmachenschaften und Ähnliches wieder ihren Platz haben werden.
Ludwig aus Friedberg, die Frage, ob es Abschied von der Mitte ist, stellt sich meiner Ansicht nach überhaupt nicht, denn es ist im Grunde genommen ein langsamer Abschied von der Demokratie und von der Bevölkerung. Und diese Chaoten, die in der Politik für sich das Sagen beanspruchen, die respektieren überhaupt nicht mehr, in ganzer Weise mehr, den Volkeswillen.
Die Meinungen unserer Hörer, viele Punkte angesprochen, werden wir versuchen, alle im Laufe der Sendung aufzugreifen. Ich will vielleicht zu Beginn noch mal ein bisschen zurückschauen, Herr Polenz, mit Ihnen anfangen. War es letztlich überfällig, dass die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer nach den Ereignissen in Thüringen, wo man ja faktisch gemeinsame Sache mit der AfD gemacht hat bei der Wahl von Herrn Kemmerich zum Ministerpräsidenten, also war es überfällig, dass AKK zurückgetreten ist?
Ich glaube, sie hat gesehen, dass die Autorität des gesamten Präsidiums nicht hingereicht hat, die Thüringer Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, sich Richtung Neuwahlen zu bewegen. Es gab ja einen einstimmigen Beschluss des CDU-Präsidiums, den hatte sie im Gepäck. Insofern war und ist nach wie vor durch diese Vorgänge die Autorität der gesamten CDU-Führung beschädigt. Und auf der anderen Seite hat sie sicherlich auch gemerkt, dass seitdem sie Vorsitzende ist, die Frage der Kanzlerkandidatur nicht zur Ruhe gekommen ist und kommt. Und sie sieht, so ist es meine Einschätzung, dass das jetzt zügig entschieden werden muss, dass sie es wohl nicht mehr geworden wäre. Und deshalb jetzt der Rückzug und auch die Bereitschaft, den CDU-Vorsitz dann vorzeitig abzugeben, damit die Kanzlerkandidatur und der CDU-Vorsitz in einer Hand kommen.
Mhm. Herr Wagner, wie sehen Sie das? War Frau Annegret Kramp-Karrenbauer am Ende vielleicht auch zu wenig autoritär? Weil auch die Parteigenossen in Thüringen haben sich ja letztlich wenig darum geschert, was da aus Berlin an Direktiven gekommen sind.
Lassen Sie mich, Herr Münchenberg, vielleicht eine ganz kurze Vorbemerkung machen. Es ist ja ganz ungewöhnlich, dass bei der Sendung Kontrovers zwei Vertreter derselben Partei auftreten. Und deshalb ist es mir ganz wichtig, und ich glaube, da bin ich mit Herrn Polenz völlig einig, wir beide haben nichts anderes im Sinn, als unseren Teil dazu beizutragen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, dass die Union nach den besorgniserregenden Wahlergebnissen der letzten Jahren wieder stärker wird. Und zweitens, die CDU ist ja eine große Volkspartei, breit angelegt mit unterschiedlichen Strömungen, wie Erwin Teufel, konservativ, Kurt Biedenkopf oder Norbert Blüm. Und so passen aus meiner festen Überzeugung auch ein Ruprecht Polenz und ein Christian Wagner diese Volkspartei. Zu Ihrer Frage. Also, ich muss zunächst einmal sagen, dass ich Frau Kramp-Karrenbauer große Redlichkeit unterstelle in ihrem Bemühen, die Union wieder nach vorne zu bringen. Zweitens hat mir an ihr gefallen, dass sie schon auch sehr werteorientiert aufgetreten ist. Drittens, ich glaube, dass zum Schluss nicht Thüringen und die dortigen Ereignisse das wesentliche Argument für Kramp-Karrenbauer waren, nicht mehr anzutreten, sondern die Frage, dass Kanzlerschaft und Parteivorsitz nicht in einer Hand sind. Frau Merkel hat das immer selbst zu Recht gefordert und auch praktiziert bis vor anderthalb Jahren. Und ich glaube, daran ist zum Schluss leider Kramp-Karrenbauer gescheitert.
Aber kann man das so sehr von der Person trennen?
Was von der Person trennen?
Also auf der einen Seite waren ja getrennt Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz. Auf der anderen Seite sind es ja auch die Personen, die diese Ämter bekleiden.
Ja, also nach meinem Dafürhalten wäre es vernünftig gewesen, wenn ich mal aus der Interessenlage der Union spreche, dass Frau Merkel der Nachfolgerin im Parteivorsitz die Gelegenheit gibt, rechtzeitig vor der Wahl auch das Amt des Bundeskanzlers zu übernehmen.
Mhm. Herr Neugebauer, wie sehen Sie das? Liegt das nicht ein Stück weit eben auch an der Person Annegret Kramp-Karrenbauer, die in der Partei zu wenig Autorität Realität gehabt hat, oder war es tatsächlich eben an die Tatsache geknüpft, dass es eben noch eine Bundeskanzlerin gab, die letztlich auch in der CDU den Ton vorgegeben hat in vielerlei Hinsicht?
Also von außen betrachtet war dieser Verlust an Autorität eher ein Ausdruck der mangelnden Loyalität und Solidarität, die Frau Kramp-Karrenbauer im Präsidium bzw. Spitze der Union erfahren hat und die den Eindruck hervorgerufen hat, dass die Partei insgesamt als handlungsunfähig betrachtet wird. Und in der Tat ist es wichtig und richtig, dass nach meiner Auffassung beispielsweise das Amt der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden einer Partei zusammenfällt mit dem Amt des Kanzlers. Wir haben nicht nur entsprechende Erfahrung aus der Geschichte der Bundesrepublik, sondern wir sehen ja auch, inwiefern sich beispielsweise die Aufmerksamkeit der Medien auf bestimmte Ämter und Personen konzentriert. Und wenn dann Frau Kramp-Karrenbauer den Fehler macht, zu sagen, ja, ich werde auch noch Ministerin, obwohl sie es nicht gemacht hat, wenn sie das, was sie eigentlich anfing zu bearbeiten, nämlich ein neues Grundsatzprogramm der CDU, das heißt die Modernisierung der CDU voranzutreiben, mit diesen Ämtern nicht mehr so vorantreiben konnte, obwohl nach Fahrplan soll ja jetzt alles passieren. Ja, möglicherweise wäre es besser gewesen, erst im Dezember dieses Jahres die Entscheidung zu treffen. Nur Bundeskanzlerin, Bundeskanzler im Bundestag wird sie gewählt, auch mit den Stimmen der Mehrheit, die dann zusammenkommt. Und wenn die Sozialdemokratie auch aufgrund ihrer eigenen Probleme sagt, nö, wir wählen keinen anderen Bundeskanzler von Frau Merkel abgesehen. Und Frau Merkel immer noch das dickste Pfund in jeder Kampagne der Union ist. Insbesondere dann, wenn es ihr gelingt, am Ende der Ratspräsidentschaft der EU noch Leistungen zu bringen, wo man sagen kann, jetzt hat sie auch ihren Namen im Geschichtsbuch, und zwar ein ähnlich gravierend oder schwerwiegenden Namen wie Adenauer mit der Westintegration oder Kohl als Kanzler der Deutschen Einheit oder Willy Brandt als Kanzler der Entspannungspolitik, ja, dann hat sich das für die Union gelohnt. Aber gut, ist nicht so gekommen und hätte Viererkette, also ist vorbei.
Lassen Sie uns mal auf den Zustand der CDU jetzt schauen. Die CDU ist ja seit Jahren tief gespalten. Auslöser, muss man sagen, ist am Ende die Flüchtlingspolitik gewesen. Auf der anderen Seite hat Angela Merkel ja auch die CDU in die Mitte nach links ein bisschen sogar geöffnet, für Städter wählbar gemacht, für Frauen attraktiv gemacht. Der Kurs ist aber sehr umstritten. Also wie viel Verantwortung trägt die Kanzlerin für den Zustand der CDU, Herr Pohlenz?
Also tief gespalten halte ich für eine etwas schwierige Beschreibung. Ich teile das so nicht. Die Politik von Angela Merkel nach 2015 ist von einer Mehrheit in der Partei mitgetragen worden. Die CDU hat 2017, zwei Jahre nach diesem schwierigen Jahr, die Bundestagswahlen zwar mit Verlusten bestritten, aber erneut einen Regierungsauftrag bekommen. Und sie hat auch nachgearbeitet im Hinblick auf Asylregelungen und Regelungen, die die Einwanderung sozusagen in eine kontrollierte Bahn bringen sollen. Die Fehler sind ja vor 2015 passiert. Spätestens 2011, 2012 hätte man sehen müssen, dass die Nachbarländer Syriens überfordert sind mit den großen Flüchtlingswellen, und die Europäische Union hätte sich darauf vorbereiten müssen, auch durch Aufnahme von syrischen Flüchtlingen zu helfen. Damals hat sich Deutschland diesen Gedanken widersetzt, obwohl Griechenland, Italien, andere dringend um diese gemeinsame europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik gebeten haben. Man hat gesagt, Dublin, das heißt, das Ganze ist eigentlich nur ein Problem der Länder mit einer Außengrenze, sprich Griechenland, Italien. Und Deutschland ist nur insofern involviert, wenn jemand am Frankfurter Flughafen ankommt. Das war die Politik bis 2015. Da waren die Fehler, die hat Frau Merkel auch eingeräumt. Und dann war es sicherlich so, dass man 2015 vor einer außerordentlich schwierigen Lage stand, die, das möchte ich sagen, die Bundeskanzlerin und die Bundesrepublik aber richtig beantwortet hat. Und ich würde auch gerne den einen Punkt an dieser Stelle machen. Bis heute, und da bin ich außerordentlich dankbar dafür, engagieren sich etwa 10% der Deutschen für die Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, helfen bei der Integration, bei der Arbeitssuche, bei der Wohnungssuche. Das vergessen wir immer, wenn wir einfach nur über Flüchtlingskrise und Ähnliches sprechen. Deutschland hat sich hier auch weltweit anerkannt bewegt. Und das ist auch das Verdienst der Bundeskanzlerin.
Nun schreibt Wolfgang Daub, die Mail will ich kurz mal vorlesen, die CDU ist schon lange nicht mehr in der Mitte Deutschlands zu Hause, sondern links. Menschen wie Strauß, Träger und Albrecht haben der Union früher absolute Mehrheiten in den Landesparlamenten gesichert würden heute aber unter Merkel genauso aus der Partei gemobbt werden wie die Vertreter der sogenannten Werteunion. Herr Wagner, wie würden Sie denn den Zustand der CDU im Augenblick beschreiben?
Ja, also zunächst einmal sage ich, dass die Union, wenn auch stark geschwächt, noch immer die stärkste im Bundesparlament vertretene Partei ist. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das jetzige Problem, nämlich einen Nachfolger zu finden für Kramp-Karrenbauer, sehr erfolgreich und sehr schnell und anders als in der SPD auch zum Schluss überzeugend gelöst wird. Zum Zustand der CDU will ich einmal Folgendes sagen. Ich möchte gar nicht hier rechthaberisch sein, aber ich habe im Jahre 2010, damals haben wir den Berliner Kreis gegründet, in einem ganzseitigen Artikel in der FAZ darauf hingewiesen, dass wir aufpassen müssen, dass sich die Union unter der Bundeskanzlerin Merkel nicht nach links bewegt und rechts Platz macht. Und ich habe damals die Sorge und die Befürchtung geäußert, wenn das so weitergeht, Jahr 2010, dann könnte es passieren, dass rechts von der Union eine Partei entstünde. Das ist dann leider 2015 passiert, kurz vorher. Und ich muss außerdem hinzufügen, das schmerzt mich heute noch. Ich war sehr, sehr froh, dass die AfD 2015 unter 5% gesunken war. Und dann kam die Flüchtlingskrise. Und ich sage es so zugespitzt, das war ein Wiederbelebungsprogramm für die AfD, sehr zum Nachteil der Union. Und wenn ich mir die Wahlergebnisse ansehe, dann hat unter der Bundesvorsitzenden Merkel die Union bei 4 Bundestagswahlen 3-mal das jeweils schlechteste Ergebnis nach 1949 erzielt. Und bei der letzten Europawahl jetzt im letzten Jahr war es der absolute Tiefpunkt mit 28,9%, so schlecht wie niemals nach dem Zweiten Weltkrieg.
Das heißt für den Zustand der CDU?
Wie bitte?
Das heißt für den Zustand der CDU?
Das heißt für den Zustand der CDU, dass sie wieder erkennbarer werden muss, dass sie die von mir genannten Zahlen überwinden muss und wieder an die 40% herankommen muss. Das heißt aber auch, dass der sehr von Merkel vernachlässigte wirtschaftsliberale und wertkonservative Flügel wieder gestärkt werden muss. Es kommt nicht von ungefähr, wenn dieselbe Zeitung in der letzten Woche, Eckhard Lohse sagt, Überschrift, Merkels folgenschwerer Fehler, Geringschätzung des konservativen Flügels schwächte ihre Nachfolgerin. Da müssen wir, glaube ich, künftig korrigieren.
Jetzt würde ich an dieser Stelle gern Herrn Schneider in die Sendung. Nein, ich bekomme das Zeichen aus der Regie im Augenblick nicht. Herr Neugebauer, Sie wollten was sagen.
Ich wollte gerne sagen, dass, soweit ich mich erinnere, der Berliner Kreis im November 2012 mal ein Papier unter dem Titel Standortbestimmung vorgestellt hat. Und da stand unter anderem auch drin, dass deutsche Sprache ins Grundgesetz gehört und dass es keinen Migrationsbonus geben sollte in Staatsräumen, 2012 bereits. Ja. Und man hat sich gegen einen europäischen Bundesstaat gewendet und wollte keine starre Frauenquote. Das macht sowas, was die AfD dann auch nur gemacht hat, salonfähig. Also insofern muss man sagen, wenn in der CDU eine Diskussion unter dem Motto aufspricht, vorwärts, und da kommen wir nur hin, wenn wir zurückgehen, dann werden jene Kreise in der Wählerschaft, die bis hin gesagt haben, nee, wir gehen nicht wählen, nun ermutigt, wenn eine Partei auftaucht wie die AfD und sagt, wir greifen diese Themen auf, die möglicherweise in der Union keine Mehrheit haben. Aber bitteschön, Frau Merkel ist, nach was die Herren als links bezeichnen, gegangen, weil dort die Wähler sind. Die Wählerinnen und Wähler der CDU haben, ich will das sehr profan ausdrücken, häufig die Partei mit den Füßen verlassen. Wenn Sie sich angucken, die Statistiken, Verluste durch Tod, Verluste in der Mitgliedschaft, Verluste durch Wählerwanderung, dann sehen Sie, dass die Überlebensgarantie für die Union war, als Mehrheitspartei Bewegung in die Mitte hin zu machen, die Schwäche der Sozialdemokratie auszunutzen und sich von da Wähler zu holen. Und das wird ja jetzt erst in letzter Zeit gestoppt durch das Auftauchen der Grünen und die Stärkung der Grünen. Und insofern, ja, war Notwehr und die hat sich ja noch bewährt. Und wenn man letztendlich
die Probleme der Gesellschaft nicht mehr dadurch lösen kann, dass man als große Partei mit einer kleinen Partei wie der FDP zusammen Koalitionen bildet, sondern eine große Koalition bildet, dann hat das noch mehr Wirkung auch auf den Zusammenhalt der Politik oder der Gesellschaft. Aber es hat natürlich Sprengwirkung innerhalb der CDU. Und da sehe ich das durchaus auch so an, dass du sagen kannst, ja gut, die Konservativen haben verloren, aber bitteschön, wenn Sie heute in das Statut der CDU reinschauen und da steht dann drin, zwar, dass die Union die Volkspartei der Mitte ist, und, aber ihre Politik bestimmt wird durch das christliche Verständnis vom Menschen und seiner Verantwortung vor Gott. Der christliche Glauben zwar kein bestimmtes politisches Programm zulässt, aber die Grundüberzeugungen eben christlich bestimmt sind, dann müssen Sie sehen, dass die Gesellschaft sich gewandelt hat. Wir haben nicht mehr die Gesellschaft der alten Herren, die vorhin genannt worden sind. Und es ist auch, bestimmte Dinge sind auch verloren. Angefangen von solchen Jargons, wie man gesagt hat, CDU Hessens, die Stahlhelm-Fraktion. Das hört man heute nicht mehr, weil sich das gewandelt hat.
Es ist ja eine beliebte Geschichte, die hat auch Herr Wagner jetzt gerade noch mal erzählt, weil die CDU nach links gerückt sei, hätte das dann Platz gemacht für die AfD. Die AfD erzählt diese Geschichte auch immer sehr gerne. Dabei wird übersehen, dass man die deutsche Entwicklung nicht losgelöst von der Entwicklung sonst in Europa und in anderen Ländern sehen kann. Im Ausland hatten völkisch-nationalistische Parteien schon längst Fuß gefasst. Denken Sie an den Front National in Frankreich. Deutschland war lange durch den Rückblick auf die eigene Geschichte ein Stück weit immun gegen diese völkisch-nationalistischen Bewegungen. Aber inzwischen haben wir mit der AfD eine Partei wie den Front National, also völkisch-nationalistisch. Und ich will sagen, die CDU war, und da stimmt mir Herr Wagner sicherlich zu, nie eine völkisch-nationalistische Partei. Die AfD ist von Anfang an in diese Richtung gegangen. Und nun zu den Wählerinnen und Wählern. Wir haben, das ist richtig, 1 Million Wählerinnen und Wähler an die AfD verloren. Aber wir haben eben auch 1 Million an die Grünen verloren. Und wenn man Umfragen folgt, dann gibt es etwa 2 Millionen Menschen, die die CDU wegen Angela Merkel gewählt haben in den letzten Jahren. Und vor dieser Aufgabe stehen wir, Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen, Wählerinnen und Wähler aber auch zu behalten, die uns wegen Merkel gewählt haben. Und das erfordert einen Kurs, jetzt nicht links oder rechts abzubiegen, sondern das Profil dadurch zu gewinnen, dass wir Antworten auf die heutigen Fragen geben und nicht durch Verweis auf gestrige Antworten unser Profil irgendwie vorzeigen wollen. Hm. Und zu den heutigen Fragen kommen wir ja vielleicht in dieser Sendung auch noch.
Also ich glaube, da muss ich jetzt noch mal Folgendes sagen. Ich finde, wir müssen einfach mal die Fakten zur Kenntnis nehmen. Die Fakten sind, wie ich vorhin bereits sagte, dass wir auf Bundesebene katastrophale Wahlergebnisse hinnehmen mussten, auf Landesebene noch mehr. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man dann kühlen Kopfes analysiert und fragt, wo liegen die Gründe?
Ja, und wo sind sie hingegangen, die Wähler? Warum verlieren wir an die Grünen, Herr
Wagner? Lieber Neugebauer, Sie dürfen wirklich nicht die Fakten auf den Kopf stellen. Die wollen wir jetzt mal wieder auf die Füße stellen. Sie haben unter anderem gesagt, der Berliner Kreis habe 2012 ein Grundsatzpapier, ist alles richtig. Und dann haben Sie kritisch vermerkt, dass der Berliner Kreis sich gegen einen Bundesstaat Europa gewendet hat. Das ist CDU-Parteiprogramm. Ist übrigens heute noch meine Überzeugung. Und ich bin
ja
sicher, dass
Sie dagegen gewehrt.
Sie haben zweitens, Herr Neugebauer, gesagt, dass der Berliner Kreis sich gegen eine starre Frauenquote gewendet hat. Völlig richtig. Das war Frau Merkels Ansatz auch. Sie ist dann in einer sehr dramatischen Situation von Frau von der Leyen dann majorisiert worden. Also wir wollen die Fakten bitte wirklich korrekt wiedergeben. Ich sage in aller Ruhe, wir haben erhebliche Verluste an Zustimmung erreicht unter der Ägide von Frau Merkel.
Auch an die Grünen,
lieber,
Herr Wagner.
Und an die Nichtwähler.
Herr Wagner darf jetzt noch seinen Satz zu Ende führen. Es
wird ja nicht von mir bestritten, aber wir haben massive Einbrüche erlitten. Und dann müssen wir doch fragen, woran liegt es? Und dann dürfen wir nicht auf dem einen Auge blind sein. Natürlich gibt es Entwicklungen in Europa zu nationalistischen Parteien. Herr Pohl und ich sind uns völlig einig. Es wird auch von keinem anderen behauptet, dass die CDU zum Glück völlig frei ist von solchen Tendenzen. Aber wir müssen klar und deutlich feststellen, dass wir 2015 Platz gemacht haben und dass leider die AfD durch das Mitverschulden von Angela Merkel zu einer größeren politischen Existenz geworden ist.
Herr Wagner, da will ich Ihnen nur ganz kurz eins noch entgegen erwidern. Die stellvertretenden CDU-Fraktionschefs in Sachsen-Anhalt, Ulrich Thomas und Lars-Jörn Zimmer, hatten ja gefordert, das Soziale mit dem Nationalen auszusöhnen. Also so klar ist die Position in der CDU ja nicht. Jetzt würde ich aber gerne trotzdem Herrn Schneider in die Sendung holen. Er ruft an aus Kiel. Herr Schneider, bitte Ihr Beitrag.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Mein Vorredner, der hier eben so bei war, da kann ich eigentlich so weit mit zupflichten. Ich bin ja langjähriges SPD-Mitglied, um das gleich mal vorwegzunehmen. Und ich glaube, die CDU steht vor denselben Problemen wie wir auch. Es wird einfach keine klare Kante gezeigt. Wenn man immer sagt, die AfD hat das Land gespalten, dann finde ich das völlig verkehrt. Gespalten wurde das Land von ihren beiden großen Parteien. Sie haben die Leute nach links sowie nach rechts getrieben. Mit links meine ich auch die Grünen. Die übertriebene Grünen-Politik, die jetzt gemacht wird, ich weiß nicht, wo das herkommt bei der CDU. Sie sind da aufgesprungen, haben das hochgepowert und haben dann aber auch nicht mitgezogen. Dadurch haben sie auch die Wähler an die Grünen verloren. Und an die AfD verliert man die Wähler, weil man einfach nicht bereit ist, einfach alte Werte wenigstens diplomatisch irgendwo hochzuhalten. Ich meine, hier leben 80 Millionen Menschen im Land. Sie können dann, es ist ja mittlerweile bei den großen Parteien so gewesen, es wird sich gewählt, man lässt sich wählen von dem Bürger. Sie sind die Volksvertreter, das heißt, sie sollen uns vertreten und das tun sie nicht. Sie sitzen da oben und sagen, das ist schwarz und das ist weiß. Und wenn sie nicht unserer Meinung sind, dann sind sie schlecht, dann sind sie Wutbürger und, und. Frau Merkel ist in keinster Weise auf die Pegida eingegangen. Da haben 20.000 Menschen auf der Straße gestanden. Ich finde das auch nicht alles gut, was da gebrüllt worden ist. Aber die Leute waren da, sie hätte wenigstens sagen sollen, Leute, was ist los, was ist euer Problem? Nein! Die werden als Wutbürger abgetan. Und das ist allgemeine Politik momentan in den letzten Jahren. Und ganz schlimm seit 2015. Ich bin auch der Meinung, der größte Fehler ist gemacht worden 2015. Wenigstens eine Obergrenze, einen Schritt weit auf die anderen Leute zugehen, die sich nicht haben, die Gutmenschenpolitik aufdringen zu lassen, wo wir mit mal alle ja die Willkommenspolitik aufgestülpt bekommen haben, was ja auch nicht ganz so war. Es gab genug Leute, die da ein ganz komisches Gefühl hatten. Das waren aber alles schlechte Bürger mit mal. Und da ist Frau Merkel auch vorwegmarschiert. Und das ist der Fehler, bin ich der Meinung.
Sagt Herr Schneider aus Kiel. Wer will antworten in der Runde? Herr Bruhlens?
Ja, es ist ja... Es ist ja nun so, dass beispielsweise eben bei Pegida in Sachsen etliche Diskussionsversuche gemacht worden sind. Aber man hat sehr schnell erkennen müssen, dass es dieser Bewegung überhaupt nicht um Diskussion und Argumente geht, sondern dass sie sozusagen systemverändert agieren wollen. Und die weitere Entwicklung hat ja auch diese Einschätzung, die man auch damals schon haben konnte, bestärkt. Ich hatte darauf hingewiesen, weshalb meiner Meinung nach Deutschland dann 2015 richtig gehandelt hatte, davor im Hinblick auf eine gemeinsame europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik leider nicht. Das hat sich dann auch ein Stück weit gerächt. Aber um was es doch heute geht, ist, und darüber sollten wir sprechen, wie sieht die christdemokratische Antwort auf die Herausforderung beispielsweise des Klimaschutzes aus? Was bedeutet für uns ökologisch-soziale Marktwirtschaft? Was haben wir für ein Europa-Verständnis? Die Münchner Sicherheitskonferenz hat deutlich gemacht, wir laufen auf eine G2-Welt raus, also USA und China wollen untereinander aushandeln, wie es auf der Welt laufen soll. Und wenn dann Europa es nicht schafft, mit einer Stimme zu sprechen, das heißt, als Europäische Union einiger wird, dann können wir auch die deutschen Interessen nicht durchsetzen. Wenn es um Digitalisierung geht, geht es nicht nur um den Ausbau der Infrastruktur, sondern auch um die Sorge von Arbeitsplätzen. Wie sehen da die Antworten der CDU aus? Was tun wir für gute, solide Bildung, damit die Menschen selber das Zutrauen haben, mit der zunehmenden Veränderungsgeschwindigkeit mitzukommen? Und last but not least, es ist immer wieder auch eine Frage an alle Parteien, wie sind unsere Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit? Darüber müssen wir sprechen. Und wenn die CDU dafür überzeugende Antworten gewinnt und dadurch ihr Profil schärft, dann werden wir Zustimmung bekommen. Mit rückwärtsgewandten Diskussionen kriegen wir das nicht hin. Und letzter Satz, wir müssen diese Diskussion in unserer Partei führen. Da sind Konservative, Erzkonservative wie immer herzlich willkommen, sich einzubringen, aber nicht in einer Organisation neben und gegen die Partei wie in der Werteunion.
Also dann gewinnt die CDU auch die nötige Beinfreiheit, um zu sagen, wir gehen mal raus aus diesen Systemauseinandersetzungen, die da immer noch lauten, führen wir heute noch einen kalten Krieg, jetzt indem wir beispielsweise die Linke als politische Paria definieren. Und die kommt genau über diese Fragen, die Herr Polenz eben gesagt hat, dazu auch Allianzen zu bilden und Lösungen anzubieten, wo dann solche Sachen gegenstandslos werden, weil wir machen heute keine systemrevolutionären Veränderungen mehr. Das ist vorbei und wir müssen sehr viel stärker auch auf die europäische Situation gucken. Und da würde ich mal noch den Bogen etwas weiterspannen. Die konservativen Parteien sind wie die sozialdemokratischen Sozialisten in manchen Ländern Europas kaputt gegangen. Die erinnern sich an die italienischen Christdemokraten oder an die französischen Konservativen oder die französischen Sozialisten. Noch sind wir in Deutschland in einer anderen Situation. Aber noch heißt auch, weil wir eine andere Grundlage haben für das Parteiensystem, nur weiter zersplittern. Und es gibt Leute, die sagen, es ist positiv, weil dann endlich Alternativen im Parteiensystem auftauchen. Nur ist das eben möglicherweise für das Selbstverständnis der Union als Union der verschiedenen Auffassungen und Kräfte dann nachteilig, weil es dann sich auf eine normale Partei reduziert.
Also ich finde, wir sollten mal Folgendes klar und deutlich festhalten. Hier sind einige sehr wichtige, grundsätzliche Probleme angesprochen worden, insbesondere von Polenz, die ich voll und ganz teile. Aber das ist eigentlich nicht die Grundlage des Befundes. Warum steht die CDU heute bei den Umfragen irgendwo zwischen 26% und 28%?
Aber Herr Wagner, 22. Das, Herr Wagner, dann werden Sie doch mal konkret. Sie sind ja auch Mitglied in der Werteunion.
Ich werde doch gleich konkret. Unterbrechen Sie mich bitte nicht, sondern lassen Sie mich das noch zu Ende führen. Also warum steht die Union irgendwas zwischen 26% und 28%? Das ist nicht akzeptabel. So, zweitens. Neugebauer, Sie haben vorhin ein weiteres Mal die Dinge auf den Kopf gestellt. Sie haben gesagt, die von Ihnen angesprochenen Themen, das sind ja Themen der AfD. Halt umgekehrt. Die CDU gab es jahrzehntelang vor der AfD und sie hat leider für die von Ihnen angesprochenen Themen Platz gemacht. Und das hat zu den erheblichen Verlusten geführt. Und es ist ja nun völlig unbestritten, dass Frau Merkel in einzelnen Positionen sich durchaus den Grünen und auch der SPD genähert hat. Übrigens auch am Rande ist eine dauerhafte große Koalition für keine der großen Parteien oder ehemals großen Parteien von Vorteil.
Ja, wir wollten ja auch Jamaika, die FDP hat leider nicht mitgemacht.
Und drittens will ich Folgendes zur Werteunion sagen. In aller Ruhe und ohne Schaum vor Mund. Bedauere ja sehr, das sage ich nicht gern, ich nenne den Namen auch nicht an, ehemals prominentes Mitglied unserer Partei, von Krebsgeschwür in der letzten Woche, dass man rücksichtslos bekämpfen müsse.
Elmar Brok, können wir ruhig nennen.
Das ist eine Sprache, die nicht unter Demokraten üblich ist. Die Werteunion hat über 4.000 Mitglieder. Davon überwiegend CDU und CSU-Mitglieder. Sie ist nicht einverstanden gewesen, das bis zum heutigen Tag, mit der Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin und hat die schlechten Wahlergebnisse immer wieder auch bemängelt. Das ist in einer großen demokratischen Partei, wie es die Union ist, auch ausdrücklich zulässig und auch richtig. Und dann will ich in aller Ruhe mal auf das verweisen, was zu Recht der Generalsekretär Ziemiak gesagt hat. Herr Ziemiak hat in aller Ruhe gesagt, dass auch die Frage der Sprache und des Umgangs miteinander zum Schluss stilprägend ist und dass er die von mir eben zitierte Sprache nicht akzeptiert. Es gibt, das will ich auch noch mal klar und deutlich sagen, nicht nur für mich persönlich, solange ich in der CDU Mitglied bin, seit 52 Jahren, eine klare Notwendigkeit der Abgrenzung zwischen gegenüber Rechtsradikalen und Linksradikalen. Klar und deutlich. Und die Werteunion hat vorgestern in ihrem Bundesvorstand, wie mir mitgeteilt worden ist, nochmal ganz ausdrücklich diese Abgrenzung auch formuliert.
Aber Herr Wagner,
das weiß ich nicht.
Aber Herr Wagner, darf ich Ihnen, Herr Wagner,
was nicht ausschließt, dass möglicherweise einzelne Mitglieder dort, wie auch einzelne CDU-Mitglieder, die nicht in der Werteunion sind, sich an diese klare Vorgabe unseres Bundesparteitagsbeschlusses halten.
Aber Herr Wagner, da will ich nur auch noch mal einen Punkt anbringen. Herr Mitsch, der Vorsitzende der Werteunion, hat zum Beispiel, wie er selbst eingeräumt hat, an die AfD gespendet. Also ich meine, da sind natürlich schon die Übergänge teilweise doch
fließend. Ja, halt, da lassen Sie mal auch was dazu sagen. Das ist richtig. Ich habe den Herrn Mitsch befragt, das hat mich natürlich nicht erfreut. Der hat einmal 100 Euro und 2016 dann nochmal 20 Euro gespendet. Er sagt, er sei damals hoch irritiert gewesen über den Kurs der Union und habe mit dem Gedanken gespielt, in die AfD einzutreten.
Genau.
Hat er sich mit AfD etwas stärker dann beschäftigt und hat gesagt, nein, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Also, jetzt will ich noch einen Satz hinzufügen.
Noch einen Satz? Und dann,
ein Satz kommt noch jetzt hinzu. Wenn ein thüringisches AfD-Landtagsmitglied, Gründungsmitglied der AfD, zur SPD-Fraktion überwechselt und damit die Mehrheit für ein Ramelow sichert, dann regt sich keiner darüber auf.
Wenn aber ein
Vorsitzender der Werteunion, der längst sagt, klare Kante gegen die AfD und gegen die Linkspartei, sagt, jawohl, ich bin damals vor 4 Jahren verunsichert gewesen, dann, liebe Leute, ist das wirklich ein Punkt, um gegenüber dem Herrn Mitsch
Herr
jetzt...
Wagner, das war wirklich sehr lang.
Herr Polenz, jetzt muss ich aber leider auch hier einen kleinen Cut machen. Jetzt darf nämlich Herr Enzo Vollmer, der wartet schon eine Viertelstunde in der Leitung, er ruft an aus Berlin. Herr Vollmer, danke schön für Ihre Geduld und jetzt Ihr Beitrag, bitte.
Naja, so wie ich das Ganze verfolge, sind es konstruktive Fehler. Und ich möchte auch mal so sagen, was mich hier an der Diskussion auch besonders stört, ist, wenn sich Leute wie Herr Wagner einfach herausnehmen, ihre moderative Position einfach hinten anzustellen. Sie haben das Wort und nicht der Herr Wagner. Und wenn Sie sagen, jetzt ist mal der andere dran, dann hat er still zu sein. Und das geht mir in aller Linie, sehe ich das durch die ganze Bank durchgehen. Das Konstruktionsfehler, wie ich ihn genannt habe, ist eigentlich, dass hier die Bundeskanzlerin gleichzeitig in die Partei hineinregieren kann, aber es nicht tut und damit Frau Kramp-Karrenbauer stehen ließ. Dieser Konstruktionsfehler, der wird jetzt eigentlich sichtbar, aber er steckt ja schon seit Jahrzehnten, seitdem wir die Gründung einer Parteiendemokratie haben, irgendwie mit in diesem System drin. Und solange man dieses nicht angeht, dass man also das gesamte System etwas mehr basisdemokratisch macht, solange wird sich solche Bruchstellen immer wieder zeigen. Und weil die Bundeskanzlerin, eben Frau AKK,
Annegret Kramp-Karrenbauer,
quasi im Regen hat stehen lassen, war es ganz klar, dass damit die Fronten zum Frontalangriff von anderen Interessensgruppen in der CDU offen war. Das ist ganz einfach. So würde ich das erstmal sehen. Mhm.
Sagt Herr Vollmer aus Berlin. Besten Dank. Und jetzt würde ich ganz gern die Brücke nehmen, um mal ein bisschen nach vorne zu schauen. Wir haben ja jetzt 3 Kandidaten, mehr oder weniger, die stehen fest. Da ist jetzt viel von Team die Rede. Die Frage ist, lässt dann Friedrich Merz sich einbinden in ein Team? Deswegen würde ich das gerne mal in die Runde geben. Herr Neugebauer, vielleicht mit Ihnen zum Auswahlprozess. Wie schnell muss das gehen? Dieser Teamgedanke hat ja Chancen auf Realisierung. Wie sehen Sie das?
Wenn jetzt Herr Söder reingrätscht und sagt, ja, Vorsitzenden könnte er gerne nominieren, aber der darf nicht gleichzeitig Kanzlerkandidat werden, dann ist das schon mal die erste Hürde, die da in den Weg gelegt wird zur Teambildung. Die zweite Hürde ist die Frage der Teamfähigkeit. Wenn wir die genannten Personen betrachten, dann würde ich sagen, Herr Merz hat die Bereitschaft, zum Team zugehören zu wollen, bekundet. Seine bisherigen Positionen sind mir nicht so geeignet, dass er sagt, ich bin tatsächlich teamfähig, aber Gott, Mensch kann lernen, das ist auch nicht an bestimmtes Alter gebunden. Das dritte ist, wie weit werden in diesem Team dann Positionen überwiegen, die möglicherweise dazu führen, dass man dann sagt, ja, wir müssen die konservative Seite stärken. Aber die konservative Seite muss in der Tat dann mit Punkten kommen, die ihr auch die Zustimmung von den CDU-Wählerinnen und Wählern sichert, die abgewandert sind, nicht nur zu den Grünen, auch ins Nichtwählerlager, die dann sagen, ja, jetzt ist die CDU wieder auf der Höhe der Zeit. Und Das weiß ich nicht, ob gerade angesichts der Tatsache, dass die Zustände in der deutschen Gesellschaft einerseits befriedigend sind, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, was die Aussagen der Mehrheit der Bevölkerung über eigene Situation angeht, aber andererseits, wenn wir Perspektive betrachten, und Herr Polenz hat einige wichtige Punkte aufgeführt, da würde ich gar keinen dazufügen wollen, dann muss man sagen, da besteht ein erheblicher Bedarf an einer Modernisierung und weiß ich nicht, sehe ich Herrn Merz zum Beispiel nicht in der Lage dazu, da einen Beitrag zu leisten. Und Herr Laschet ist sicher jemand, der sowas integrieren kann und auch aufgrund seiner Position in der Europapolitik und auch in der Flüchtlingsfrage eher geeignet ist, einen bestimmten Schritt in die Zukunft zu tun, auf diese Fragen hin, die wichtig sind, als möglicherweise andere. Also insofern wird die Frage jetzt auftauchen, wie diskutiert die CDU das eigentlich? Reichen die Gespräche, die dahinter verschlossenen Türen geführt werden? Oder muss man mindestens nicht versuchen, wieder mal auf Regionalkonferenzen einfach Stimmungsbilder zu erzeugen? Die dort Versammelten werden das sowieso nicht wählen. Mitgliederentscheid ist ausgeschlossen. Insofern muss man nicht die Furcht haben, dass da gut geführte Kampagnen und mit der Unterstützung von Medien für bestimmte Personen dann doch Entscheidungen mit sich bringen, die dazu führen, dass die CDU weiterhin nicht auf dem aufsteigenden Ast sich befinden wird.
Jetzt würde ich gerne noch eine Hörerin mit in die Sendung holen, nämlich Frau Fügemann. Sie ruft an aus dem Landkreis Harz. Frau Fügemann, Ihr Beitrag bitte.
Ja, ich rufe aus dem Landkreis Harz an und zwar bin ich Mitglied der CDU seit Jahren und habe ja auch diese merkwürdige Denkschrift von Ulrich Thomas und Herrn Zimmer auf meinem in meinem Internetfach, in meinem E-Mail-Fach finden können. Und das hat mich dermaßen aufgeregt, dass ich sofort an die Regionalzeitung geschrieben habe und mich auch mit anderen Mitgliedern in Verbindung gesetzt habe. Und dann habe ich mich gefragt natürlich, was gilt denn der Bundesvorstand der CDU, was gelten die Beschlüsse? Und auch der Landesvorstand unter Herrn Stahlknecht hat diesen Beschluss Abgrenzung nach rechts herbeigeführt. Und wir hier im Landkreis Harz, also ich als Mitglied, höre, dass Herr Thomas diese Denkschrift verfasst hat. Das hat mich sehr bestürzt und ich bin auch noch stellvertretende Vorsitzende der Frauenunion. Und wir Frauen kommen doch in dieser Partei der Mitte überhaupt nicht mehr vor. Jedenfalls muss ich das so sagen. Also wir hatten voriges Jahr im Landkreis im Land Sachsen-Anhalt Kommunalwahl. Und da müssen Sie mal in die Parlamente gucken. Jedenfalls die CDU im Kreistag Harz, da gibt es eine einzige Frau von 23 oder 21 Sitzen, ich weiß nicht ganz genau. Ja, das ist meine Position dazu.
Also nochmal,
Abgrenzung nach rechts. Ja. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann werden viele, viele Menschen die Partei verlassen. Wo ist denn die Partei der Mitte? Und ich habe noch schon vor Wochen gesagt, es wird zur Spaltung kommen. Und was ist passiert? Es ist so.
Vielleicht gehen wir das trotzdem nochmal an Herrn Wagner weiter. Und Herr Wagner, mit Blick auf die Uhr nicht so ausführlich, diese klare Abgrenzung nach rechts, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Frau Fügemann hat das jetzt nochmal angesprochen. Also findet die wirklich so sehr statt? Wir haben in Thüringen gesehen, da hat es nicht funktioniert.
Also ich bin dort ganz beruhigt. Der Generalsekretär Ciemiak hat das nochmal ausdrücklich betont. Der Bundesvorstand hat dieses nochmals unterstrichen. Es gilt der Bundesparteitagsbeschluss, Äquidistanz, klarer Abstand zu Linksradikalen und zu Rechtsradikalen. Ich selbst bin zutiefst, solange ich in der CDU mich aufhalte, davon überzeugt, dass nur so die CDU dauerhaft weiterhin eine große Volkspartei bleiben kann. Ein Satz noch zu den Frauen. Also ist es wirklich so, wie ich es jetzt sage? Ich war damals sehr stolz darauf, dass die CDU die erste große Volkspartei war, die eine weibliche Bundesvorsitzende hat. Die Nachfolgerin war eine Frau und wir haben einen klaren Beschluss, dass wir auf unseren Listen, kommunalen, aber auch Landes- und Bundeslisten, die Frauen möglichst häufig auch berücksichtigen wollen und, wie ich sage, müssen.
Aber jetzt gibt es ja nur noch drei Männer, die jetzt für den CDU-Vorsitz
faktisch. Ja, das ergibt sich jetzt mal so. Vorher hatten wir zwei Frauen und dann ist es auch kein Nachteil, wenn möglicherweise, nicht möglicherweise, sondern ziemlich sicher, jetzt ein Mann nachfolgen wird.
Ich würde ganz gerne, da wir jetzt uns ein bisschen auch den Kandidaten mal zuwenden wollen, zwei Mails dazu vorlesen. Harry Niebuhr schreibt uns, in der CDU findet meiner Einschätzung nach gegenwärtig eine völlig normale Übergangsphase statt. Die Ära Merkel geht ihrem Ende Ende zu. AKK war ein Fehlgriff. Mit Armin Laschet, Friedrich Merz und Jens Spahn laufen sich aber mindestens drei gute Kandidaten für das Amt des Parteichefs warm. Und Ralf Fischer dagegen schreibt: Mich wundert, dass die CDU einer Figur wie Friedrich Merz, der sich ein Schmollend aus der Politik zurückgezogen hat, ernsthaft gestattet, sich eitel für höhere Ämter zu empfehlen, gleichsam als Quereinsteiger. Herr Wagner, vielleicht mal zu Ihnen, wenn Sie sich die drei Kandidaten anschauen, wer wäre denn Ihrer Meinung nach am ehesten geeignet, jetzt die CDU aus ihrer gegenwärtigen Krise zu führen?
Herr Münchenberg, Sie haben völlig zu Recht vorhin die Frage gestellt nach der Teamfähigkeit. Ich finde, dass alle drei Kandidaten bereits unter Beweis gestellt haben, dass sie teamfähig sind, indem sie erhebliche politische Verantwortung übernommen haben oder hatten. Deshalb stellt sich für mich die Frage der Teamfähigkeit nicht. Ich halte alle drei, das will ich ausdrücklich sagen, da bin ich als CDU-Mitglied stolz darauf, auch für fähig, den Bundesvorsitz zu übernehmen. So, das will ich nicht ausführen aus Gründen der Zeit. Ich habe, das will ich freimütig sagen, auf dem letzten Bundesparteitag als Delegierter unserer Partei für Friedrich Merz gestimmt, auch in Kenntnis der Tatsache, dass auch Kamm-Karrenbauer, die ja knapp gewonnen hat, durchaus, wie ich finde, auch als erfolgreiche Ministerpräsidentin im Saarland und Generalsekretärin der CDU gute Arbeit geleistet hatte.
Das sagt Herr Wagner. Nun stehen ja trotzdem diese drei Personen eben auch für ganz unterschiedliche Inhalte, eben programmatische Inhalte, die für die CDU ja wichtig sind. Friedrich Merz zum Beispiel sagt, er glaubt, bei den nächsten Wahlen 35 plus X seien möglich. Herr Polenz, ist das realistisch oder hat sich eben die AfD nicht längst schon als Rechtsaußen profiliert?
Also wir diskutieren ja über die CDU als Volkspartei, die sich breit aufstellen muss, die ein Angebot auch personell verkörpert für konservative, liberale und soziale Strömungen in unserer Gesellschaft. Das sind ja auch die Wurzeln der CDU, machen muss. Und deshalb brauchen wir alle drei. Das mal vorausgeschickt. Und ich wollte noch mal zu Frau Fügemann sagen und mich bei ihr bedanken. Ich hoffe, sie hört noch zu. Dass es in der Tat jetzt erstmal die entscheidende Aufgabe ist, allen Wählerinnen und Wählern deutlich zu machen, dass jede Stimme für die CDU eine Stimme gegen die AfD ist. Diese Sicherheit, dass wenn man CDU wählt, nicht vielleicht doch irgendwie indirekt die AfD profitiert, weil sie durch Mitwahl eines Ministerpräsidenten in eine Machtposition kommt, das muss erstmal geklärt werden. Und hier muss ich sagen, leider war es so, Herr Wagner, dass genau diese Strategie, die in das Thüringer Desaster geführt hat, von der sogenannten Werteunion der Partei empfohlen wurde. Und hier würde ich auch erwarten, dass man diesen Fehler endlich mal einsieht. Und letztlich, es geht darum, dass die CDU die Fragen auf der Höhe der Zeit beantwortet. Klimaschutz, EU, Digitalisierung, Bildung, soziale Gerechtigkeit, ich habe es vorhin genannt. Und dann werden die Menschen sagen, ja, das sind ja die Fragen, die wir haben. Die Menschen interessieren sich nicht so sehr dafür, was die CDU in der Vergangenheit richtig oder vielleicht falsch gemacht hat. Weil es geht ja nach vorne. Wir leben ja nach vorne und nicht nach zurück. Und deshalb muss da die Profilierung erfolgen. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen in der Partei dazu. Da sind die Konservativen, die Sozialen, die Liberalen in unsere Partei eingeladen. Das aber in der Partei zu organisieren und sich nicht schmollend in eine Partei neben der Partei zurückzuziehen, wie das die Werteunion ist.
Sagt Herr Polenz, der ehemalige CDU-Generalsekretär. Jetzt will ich mal mein Glück bei Herrn Neugebauer noch kurz versuchen. Wie schätzen Sie das ein? Friedrich Merz tritt ja zum Beispiel an und sagt, er will ganz klar das konservativere Profil der Union oder der CDU wieder schärfen. Also insofern steht er ja auch schon für ein bisschen einen deutlich anderen Politikansatz als zum Beispiel AKK oder Angela Merkel?
Also üblicherweise sind Personalfragen ja Machtfragen und in diesem Fall sind zusätzlich immer noch Programmfragen. Das heißt, wo will die Person hin oder welche Partei wird dann durch diese Person repräsentiert? Und wenn ich das Konservatismusverständnis von Herrn Merz übersetze, dann sage ich mir, wer konservativ agiert, will auf der einen Seite das bewahren, was bisher sozusagen sich bewährt hat, aber eben auch verändern, was dieses Land in seiner Entwicklung behindert. Und die von Herrn Polenz genannten Punkte zeigen schon, dass es eine ganze Reihe von Sachen gibt, die erledigt werden müssen, um das Land voranzubringen. Und man kommt nicht zurück, wenn man in die Zukunft will. Der Punkt für mich ist, dass bei der Frage der Fähigkeit ja auch gesehen werden muss, wer ist eigentlich gegenwärtig in der Lage, was zu tun. Also Herr Merz hat Netzwerke, er wird unterstützt von Jungen Union, die dann auf die Herr Spahn ja immer gehofft hat. Die ist ja dann auch abgesprungen, die jungen Alten da aus der Union. Und der Unterstützung von Mittelstandsvereinigung oder Wirtschaftsrat reicht nicht aus. Die Netzwerke, die Herr Merz hat, sind nicht stark genug. Wenn er sagt, er will im Team arbeiten, äußert er da eine gewisse Bescheidenheit, die möglicherweise dann mit Zusage auf dem Ministeramt endet. Herr Spahn sagt wiederum, er will auch konservative Ideen stärken, ist aber nach meiner Meinung nach nicht so ganz präzise. Wenn ich immer sehe, wen hat er wann begrüßt und wo hat er sich wie verhalten, zum Beispiel gegen doppelte Staatsbürgerschaft oder ähnliche Sachen mehr, dann sage ich mir, gut, das ist auch ein Moment, der bestimmten gegenwärtigen Forderungen nicht so entspricht, aber er ist auch noch, und das klingt jetzt nicht lernfähig, er ist jetzt in seinem Amt wirklich gut und kann ja möglicherweise auf anderer Position was machen, sodass alles nach meiner Auffassung unter dem Gegenwärtigen auf Herrn Laschet hinausläuft, weil Herr Laschet die Fähigkeit hat, die gegenwärtig eben in der Union nach meiner, beziehungsweise in der CDU vermisst wird, nämlich zu integrieren. Und wenn es nur zum Zweck dient, der CDU die führende Position im Parteiensystem zu erhalten. In der Vergangenheit hat sich immer gezeigt, wenn der Punkt am Himmel auftaucht, das heißt, wenn wir so weiter agieren, wie wir agieren, dann werden wir als Partei bedeutungsloser werden. Dann gucken wir mal bitte auf die Entwicklung in den Ländern, dann gucken wir die Entwicklung in den Bund. Und dann hängt es einerseits auch damit zusammen, dass die CDU nicht ausreichend reagiert hat auf die Veränderungen der Gesellschaft, die nicht mehr diese großen politischen Milieus hat, wo es hieß, der katholische Beamte wählt halt CDU im Schlaf, da muss er gar nichts anderes machen und der gewerkschaftlich organisierte Arbeiter wählt halt SPD. Die Zeiten sind längst vorbei und es muss eben auch neue Antworten geben. Ja, und da wird auch Herr Laschet nur eine Brücke sein für den nächsten Kandidaten. Und wie der heißt oder wie die heißt, das weiß ich noch nicht.
Sagt der Politikwissenschaftler Herr Neugebauer. Jetzt würde ich gerne Herrn Segert mit in die Sendung holen. Herr Segert, Sie rufen an aus Brühl und Ihr Beitrag bitte.
Ja, guten Tag, Herr Münchenberg, und guten Tag Ihren Diskutanten. Ich wollte einen Vorschlag zur Wahl des Kanzlerkandidaten oder des Parteivorsitzenden der CDU bringen, wollte aber vorher bemerken, ich bin kein Wähler und kein Mitglied der CDU und bin auch gegenüber von Frau Merkel so ein bisschen skeptisch. Aber ich halte die CDU für wesentlich und wichtig für die politische Meinungsbildung in Deutschland. Und aus diesem Grund, weil ich befürchte, dass das mit der Wahl jetzt ein bisschen hauen und stechen wird, würde ich vorschlagen, man sollte eine Persönlichkeit vorübergehend zum Vorsitzenden der CDU wählen. Und da schlage ich Herrn Schäuble vor, weil er die Autorität und Souveränität hat, auch neben der Kanzlerschaft von Frau Merkel, die sicherlich bis zum Ende ihrer Wahlperiode durchregieren will, zu bestehen. Ich würde also vorschlagen, Herrn Schäuble als vorübergehenden Vorsitzenden der CDU zu wählen und inzwischen und während der Zeit den Kanzlerkandidaten zu suchen und ihn praktisch dreiviertel Jahr vor der Wahl zu küren.
Der Vorschlag von Herrn Segert, wobei man natürlich sagen muss, Herr Schäuble hat bislang nicht den Finger gehoben, dass er gern Parteivorsitzender werden will. Insofern, man muss ja auch die Bereitschaft haben, von sich aus sozusagen da mitzumachen.
Gut, Herr Münchberg, das ist natürlich richtig. Herr Schäuble müsste zustimmen. Nur, wenn man ihn entsprechend bittet, wird er es wahrscheinlich machen. Denn er ist der Mann, der sich immer in den Dienst der Partei gestellt hat. Und er wäre meines Erachtens der geeignete Kandidat, diese schwierige Zeit für die CDU gut auszufüllen.
Sagt Herr Segert aus Brühl, vielen Dank. Aber Herr Segert hat ja indirekt auch nochmal auf einen Punkt hingewiesen, der ja auch sehr wichtig ist. Die Kür jetzt des Parteivorsitzenden hat ja erhebliche Auswirkungen auch auf die Bundeskanzlerin, die ja bekanntlich wohl mit einem Friedrich Merz als Parteivorsitzenden erhebliche Schwierigkeiten hätte. Also stellt sich ja schon die Frage, könnte das überhaupt funktionieren, Herr Polenz?
Also es ist ja so, dass Bundeskanzlerin bis 2021 gewählt ist. Die Regierung ist bis dahin im Amt. Es ist außerordentlich schwierig, durch unsere Verfassung einen vorzeitigen Wechsel herbeizuführen. Die SPD hat auch schon klar gesagt, dass sie dafür nicht zur Verfügung steht. Und deshalb würde ein vorzeitiges Ende der Kanzlerschaft Merkel nicht zu einem Nachfolgekanzler in diesem Parlament führen, sondern zu Neuwahlen. Das muss man sich als erstes klar machen. Das Zweite ist, natürlich kommt es darauf an, jetzt nicht noch mal einen Übergang im Übergang zu organisieren. Ich schätze Herrn Schäuble außerordentlich und ich bin ganz sicher, dass er jetzt in dieser schwierigen Phase mit seinem Wort und seinem Gewicht in den Führungsgremien der CDU auch dazu beiträgt, eine gute Lösung zu finden. Aber wir brauchen jetzt eine Klarheit. Und ich habe auch gesehen, dass Herr Söder jetzt meint, also über den Kanzlerkandidaten sprechen wir mit der CSU erst später. Das kann so sein. Aber die CDU muss jetzt klar machen, dass wer immer neuer Vorsitzender der CDU wird, er gleichzeitig, jedenfalls aus Sicht der CDU, der Kanzlerkandidat der CDU ist. Und die CSU muss sich dann mit diesem Vorschlag auseinandersetzen. Die CDU muss für sich Klarheit schaffen. Und was die Aufgabe der Integration angeht, das ist ja nun auch in dieser Diskussion offenkundig geworden, dass das wichtig ist. Und ich glaube auch, dass Armin Laschet das ganz gut kann.
Herr Wagner, mich hat es ein bisschen erstaunt, dass Sie eigentlich sozusagen sich so ein bisschen bedeckt gehalten haben. Sie sagen, es sind alles drei gute und redliche Kandidaten. Ich will mich da gar nicht festlegen, aber eigentlich vom politischen Profil her müsste doch eigentlich Friedrich Merz Ihr klarer Favorit sein.
Also, lieber Herr Münchenberg, ich habe vorhin sehr deutlich gesagt, dass ich als Bundesparteitagsdelegierter bei der letzten Vorsitzendenwahl für Merz gestimmt habe. Mhm. Das war also ein klares, deutliches Votum. Erstens. Zweitens, es macht doch aber die Aussage nicht falsch, dass die beiden anderen zum Glück auch sehr gute und akzeptable Kandidaten sind. Ich will in einem, dem Herrn Politz ausdrücklich zustimmen. Wir müssen jetzt eine endgültige Lösung haben. Der Schäuble ist einer unserer Besten. Aber ich glaube nicht, dass er mit 78 überhaupt noch mal antreten will. Er hat sich damals für Merz ausgesprochen. Und deshalb ist es richtig, wenn wir jetzt einen von den dreien wählen. Einen letzten Satz noch zu Merz. Also ich finde ja, tendenziell ist nicht ganz richtig, wenn hier der Eindruck erweckt wird, als ob er nicht ausreichend integrationsfähig wäre. Merz hat immerhin auf dem letzten Wahlbundesparteitag fast 50% der Parteimitglieder hinter sich versammelt. Das ist ja riesig. Und wenn ich sehe, welche Zustimmungsquoten er an der Basis hat, riesige Veranstaltungen, jede Woche 3, 4 mit 500 und mehr Zuhörern, dann habe ich da überhaupt keine Befürchtung, dass Friedrich Merz nicht auch ausreichend integrativ wirken kann.
Ich würde an dieser Stelle noch mal eine Mail von Christian, oder vielmehr die Frage an Sie, Herr Wagner, noch mal vorlesen in einer Mail. Was heißt denn eigentlich für die CDU konservativ, inhaltlich und konkret? Ich kann mir darunter außer Floskeln leider sehr wenig vorstellen, schreibt ein Hörer, dessen Name jetzt nicht genannt wird. Also nochmal, weil diese Frage tatsächlich mehrfach aufgetaucht ist in den Mails, auch Daniel Nottraut hat sich ähnlich geäußert. Also wohin soll die CDU nochmal auch mit den Kandidaten, die jetzt da sind, nach Vorstellung auch der Werteunion gehen? Konkret.
Ich bemühe mich, diese Frage
kurz, in einer Minute.
In einer Minute zu beantworten. Also zunächst einmal, der Konservative ist aufgeschlossen gegenüber dem Fortschritt, erwägt aber ab, ob das Neue besser ist als das Alte. Das ist eine Grundsatzhaltung. Zweitens, der Konservative hat sich zum Beispiel in einer schicksalshaften Frage Deutschlands durchgesetzt, indem er bis zum Schluss an dem Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes festgehalten hat. Da waren viele bereits abgedriftet. Außerdem sage ich mal, Aufgabe des Konservativen ist es, ich will es so formulieren, auf der Grundlage christlicher Orientierung Botschaften zu senden zur Deutung von Verantwortung, Freiheit, soziale Marktwirtschaft, innere und äußere Sicherheit, zur Familie, zum Lebensschutz, zum Umwelt- und Naturschutz und zum Patriotismus. Das mal ganz kurz zusammengefasst.
Darf ich meine Definition auch versuchen?
Na klar.
Also ich würde es gern praktisch machen. bewahren. Die Hauptaufgabe für Konservative ist heute die Bewahrung der Umwelt, der Schöpfung und in dem Zusammenhang eben auch der Kampf gegen den menschengemachten, jedenfalls zum Teil auch menschengemachten Klimawandel und die Erderhitzung. Und wenn man das erkennt, Bewahrung der Umwelt bedeutet etwas für Klimaschutz tun müssen, dann ist völlig klar, dass das große Veränderungen erfordert. Und über die müssen wir sprechen. Und da müssen wir fragen, wie bringen wir Ökologie und Marktwirtschaft vernünftig zusammen, damit wir diese Herausforderungen meistern. Ökologisch-soziale Marktwirtschaft wäre die Antwort. Konservatismus muss sich heute immer wieder neu definieren an den Fragen, die sich heute stellen. Und da hilft es jetzt nicht so sehr, ich verehre Herrn Burke auch, den Vater aller Konservativen, allen konservativen Denkens. Aber diese Gedanken müssen auf die heutigen Fragen angewandt werden. Und dazu müssen wir in der Partei eine lebendige Diskussion haben. Denn natürlich gibt es da auch unterschiedliche Vorstellungen, was das dann konkret heißt. Bei der CO2-Bepreisung beispielsweise oder bei der Förderung von energetischer Gebäudesanierung.
Ich will dann nochmal nur eine Bemerkung machen, was es für das Parteiensystem bedeuten würde. Würde Herr Merz Vorsitzender der CDU werden, hieße das, die Alternativen im Parteiensystem werden deutlicher. Es wäre bei der Wahl ein Vorteil sicherlich für die Grünen und für die SPD, nicht für die AfD. Und es könnte vielleicht aber auch dazu führen, wenn man im Moment mal ein bisschen spinnt, wie ich es gerade tue, dass die CSU sagt, wir fühlen uns in diesem nicht ausreichend repräsentiert und versuchen erneut wieder mal unter Androhung einer bundesweiten Ausdehnung unseren Einfluss zu stärken. Aber der Anspruch der Union, Volkspartei zu sein, ist mit einer Person wie Merz perdu.
Mich würde trotzdem noch mal interessieren, Herr Neugebauer, Sie haben ja vorhin auch gesagt, die drei Personen stehen ja auch für drei Richtungen. Hieße das nicht dann auch in der Konsequenz, egal wer jetzt am Ende das Rennen macht, den Grundkonflikt in der Union, den wird man zwischen den Konservativen und mehr der Gruppe, die in die Mitte tendiert, den wird man letztlich auch nicht auflösen können?
Nein, das, was gegenwärtig ansteht, ist, dass man die Lösung herausschiebt. Und das hängt aber auch mit den Biografien der agierenden Person zusammen. Und insofern muss man sehen, was dann die Person, die dann Vorsitzende und Kanzlerkandidat wird, programmatisch macht. Die CDU hat angefangen, sich kulturell zu modernisieren unter Merkel und von der Leyen. Sie hat angefangen, sich darüber nachzudenken, wie sich politisch modernisiert. Das ist jetzt in diesem Programm Grundsatzdiskussion, Programmentwicklung drin. Aber sie muss das weitermachen. Und insofern läuft ein Prozess auch mit der gesellschaftlichen Veränderung im Lande und in Europa, der die CDU zwingt, darauf zu reagieren, wenn sie wirklich nicht zum Schlusslicht werden möchte. Und insofern, was gegenwärtig passiert, ist auch wiederum nur eine Übergangsetappe. Die wird sich dann entscheiden, auch in der Auseinandersetzung zwischen Union und SPD, zwischen Union und Grünen. Und da haben die Grünen zur zweiten
Vorsprung. Darf ich dazu ein Wort sagen?
Ganz kurz, weil wir haben noch einen Hörer in der Leitung. Noch kurz Ihr Wort.
Ja, ganz. Also die Parteien, auch die CDU, haben sich immer modernisiert. Und deshalb bedarf es eigentlich nicht der besonderen Akzentuierung. Zweitens, also ich finde es schon sehr gewagt, wenn Sie bei einem der drei Parteien Kandidaten sagen, dann ist die Volkspartei perdu.
Ja.
Alle drei stehen auf dem vollen Grundsatzprogramm unserer Partei und deshalb finde ich das ein
aber
bisschen
aber die Wählerbasis einseitig. Wird immer schmaler.
Ja, unter Merkel, richtig.
Unter Merz erst recht.
Gut, an der Stelle würde ich gerne Herrn Günay das Wort geben. Er ruft an aus Karlsruhe. Herr Günay, bitte.
Ich begrüße Sie. Hallo.
Hallo.
Ich lebe seit 40 Jahren in Deutschland und bin treuer CDU-Anhänger und versuche meinem Partei, egal wo es ist, zu helfen. Aber ich habe langsam meinen Mut verloren. Was ich in Thüringen erlebt habe, hätte ich niemals gedacht. Wir als Verantwortlicher dieser Partei, CDU, kann ich doch auch bedenken, wenn im ersten Durchwahl keine Mehrheit ist und im zweiten Durchfall muss ich doch als Parteivorsitzende des CDUs denn mir Gedanken machen, halt, da ist die erste Durchfall keine Mehrheit und zweite kann vielleicht AfD tricksen und die Leute durcheinander bringen. Und die AfD hat es geschafft, uns durcheinander zu bringen. Der hat uns gespalten. Und wissen Sie, als CDU-Vorsitzende hätte ich angerufen, wo der erste Wahl keine Mehrheit hatte, hätte ich gewarnt, hört zu Leute, gar nichts mit AfD eingehen, nichts mit denen zu tun haben. Haltet euch fern. Und deswegen hat Thüringen alleine alles bestimmt. Und das finde ich unverschämt, dass sich keiner eingemischt hat, und um diesen Sache ein Ende zu geben. Wir sind von deswegen schade, sage ich es. Wir sind von Herzen, wir sind vom Volk, wir sind mit dem Volk, wir sind kein Politiker, wir sind einfach Anhänger von CDU, die denken, die bringen es so weit und so weiter und so fort. Und deswegen sind wir so stolz, dass wir im Prinzip 17 Personen sind, überlegen auszutreten.
Mhm. Ja. Darf ich dazu was sagen?
Ja, jetzt, genau. Dankeschön, Herr Günay. Ja. Jetzt,
Herr Günay, ich glaube, dass Sie für ganz viele Mitglieder der CDU sprechen, die verständnislos nach Thüringen geschaut haben, nicht verstehen konnten, wie man sehenden Auges in eine Situation ging, wo klar war, die AfD kann den FDP-Kandidaten mitwählen und dann ist das Desaster da. Das ist für uns alle, ich schließe mich da ein, unbegreiflich gewesen, aber ich darf Ihnen versichern, es hat vorher jede Menge Gespräche gegeben, wo die Thüringer Kolleginnen und Kollegen genau vor dieser Situation gewarnt worden sind. Man hat ihnen gesagt, enthaltet euch der Stimme, dann wäre das Desaster nicht passiert. Aber sie haben sich nicht dran gehalten. Das ist das Faktum. Und was das Austreten angeht, da würde ich Sie bitten, das wirklich noch zweimal zu überlegen. Denn die CDU hat von der Bundesspitze angefangen, jetzt Konsequenzen gezogen. Sie arbeitet das auf. Und ich bin sicher, auch in Thüringen werden Kurskorrekturen vorgenommen. Möglicherweise wird es dort bald Neuwahlen geben. Das werden wir sehen. Also die CDU als Volkspartei wird weiter gebraucht und Sie mit Ihren Freunden in dieser Partei auch.
Sagt der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz.
Ganz kurze Frage.
Herr Günay, bitte kurz, weil die Zeit läuft. Wir haben nicht mehr viel Zeit.
Hm? Sofort, ganz kurz. Was passiert denn mit den Arbeiten, die wir bis jetzt getan haben? Wissen Sie, die Leute, also wir sind doch total gespalten jetzt. Und jedes Jahr geht unsere Mitglieder rückwärts. Also kommt.
Ja, Herr Günay, es wird davon abhängen, dass die CDU als Partei auf allen Ebenen sich mit den Fragen der Menschen beschäftigt, überzeugende Antworten findet. Dann werden Menschen uns zustimmen und dann werden auch Menschen kommen, die bei uns mitarbeiten wollen.
Und persönliche Interessen zurückstellt, wie Herr Moring in seiner Rücktrittserklärung gesagt hat. Persönliche Interessen zurücknehmen. Und das möglicherweise auch ein Grund dafür, zu erklären, was in Thüringen passiert ist.
Ich sehe schon, das ist ein Thema, das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen an dieser Stelle, aber müssen wir die Diskussion zumindest unterbrechen sozusagen, denn die Uhr läuft. Das war es heute von Kontrovers, heute zum Thema Machtvakuum in der CDU, Abschied von der Mitte, Fragezeichen. Meine Gäste waren Gero Neugebauer, Politikwissenschaftler, der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz und der ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende in Hessen, Christian Wagner. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mitmachen, für die Anrufe, für die vielen Mails. Am Mikrofon dieser Sendung war Jörg Münchenberg. Ich wünsche noch einen guten Start in die Woche.